Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Guten Tag, am Mikrofon begrüßt Sie Thị Dương. Die neue Leitung der Europäischen Union EU hat am 1. Dezember die neue Amtszeit offiziell begonnen. Die neuen EU-Spitzen müssen innerhalb der kommenden 5 Jahre die größten Herausforderungen der EU lösen. Dazu haben wir im Journal Die politische Aktualität einen Beitrag. In der Briefkastensendung beantworten wir über Programme zur Aufklärung über Brustkrebs in Vietnam. Und schließlich kommen die Kultur- und Sportmeldungen. Zunächst hören Sie die Nachrichten mit Hương Giang.
Die Schlagzeilen: KPV-Generalsekretär Dolam empfängt Vorstandschef der JBIC. Parlamentspräsident Chen Teng-mun führt Gespräch mit dem Präsidenten des japanischen Repräsentantenhauses Nukawa Fukushiro. Verleihung des 10. Preises für Auslandsinformation. Die Nachrichten im Einzelnen. KPV-Generalsekretär Dolam hat am Mittwoch in Hanoi den Vorstandschef der japanischen Bank für internationale Zusammenarbeit JBIC, Maeda Takashi, empfangen. Dolam bekräftigte, dass Vietnam großen Wert auf die Beziehungen mit Japan lege. Die Fragen, für die sich die japanische Regierung und die JBIC interessieren, seien Prioritäten Vietnams in der kommenden Zeit. Dazu zählten die Verkehrsinfrastruktur, Energie und digitale Technologie. Der vietnamesische Parteichef forderte Japan und die JBIC auf, die Entwicklung Vietnams weiterhin zu begleiten. Außerdem sollten sie die Vernetzung der Verkehrs-, Energie- und Dateninfrastruktur zwischen den südostasiatischen Staaten sowie den Mitgliedern der Mekong-Subregion fördern. Seinerseits bekräftigte Maeda Tadashi, dass die japanische Regierung und die JBIC bereit seien, die Zusammenarbeit mit Vietnam in den traditionellen Bereichen voranzutreiben. Die sollte zur Entwicklung Vietnams und zu den Beziehungen zwischen Vietnam und Japan beitragen. Staatspräsident Lương Cường hat am Mittwoch Wähler im Kreis Thường Xuân in der nordzentral-vietnamesischen Provinz Thanh Hóa getroffen. Beim Treffen informierte er über die Situation des Landes im Jahr 2024 sowie die sozioökonomischen Erfolge, die Vietnam in den ersten 10 Monaten des Jahres erreicht hat.
Wir müssen weiterhin institutionelle Hindernisse und Engpässe beseitigen. Darauf einigten sich das Politbüro und das Sekretariat. Dieses Thema haben wir bereits ausführlich diskutiert. Wir sollten auch die Dezentralisierung stärken.
Der Staatspräsident forderte Behörden, Verbände und Bewohner im Kreis Thường Xuân dazu auf, die Verwaltungsreform weiter voranzutreiben und das Investitionsumfeld zu verbessern. Premierminister Phạm Minh Chính hat am Mittwoch die Regierungssitzung über den Gesetzaufbau im Dezember 2024 geleitet. Es ging auf der Sitzung darum, den Vorschlag zur Ausarbeitung eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung einiger Artikel des Gesetzes über die sparsame und effiziente Nutzung von Energie. Besprochen wurden außerdem der Aufbau des Atomenergiegesetzes und des Gesetzes zur Durchsetzung der vorübergehenden Inhaftierung und des Verbots, den Wohnort zu verlassen. Auf der Sitzung erörterten Regierungsmitglieder darüber hinaus den Vorschlag zum Aufbau eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung einiger Artikel des Gesetzes über die Vollstreckung von Strafurteilen. Während seiner Dienstreise in Japan hat Parlamentspräsident Chen Tengmen ein Gespräch mit dem Präsidenten des japanischen Repräsentantenhauses Nukaga Fukushiro geführt. Dabei waren sich beide Politiker darüber einig, die Zusammenarbeit zwischen dem vietnamesischen Parlament und dem japanischen Repräsentantenhaus sowie den Erfahrungsaustausch zwischen den Fachausschüssen weiterhin zu stärken. Außerdem diskutierten beide Seiten über eine mögliche Kooperationsvereinbarung zwischen den Gesetzgebungsorganen beider Länder. Parlamentspräsident Chen Tengmen bekräftigte, dass sich das vietnamesische Parlament darauf konzentriere, einen günstigen Rechtsrahmen zu vervollkommnen und das Investitionsumfeld zu verbessern. Dies sollte ausländischen Unternehmen, darunter Unternehmen Japans, dabei helfen, stabil und langfristig in Vietnam tätig sein zu können. In Hanoi hat am Dienstagabend die Verleihung der Landespreise für Auslandinformation stattgefunden. Bei der Zeremonie würdigte der Leiter der Zentralabteilung für Aufklärung und Erziehung in Chongnia die Rolle der Menschen, die sich mit Auslandinformationen beschäftigen. Sie hätten der Welt geholfen, Vietnam richtig und tiefer zu verstehen. Die ausgezeichneten Arbeiten hätten das Image eines dynamischen Vietnam hervorgehoben, das sich aktiv in die Welt integriert und widerstandsfähig bei der Bewältigung von Herausforderungen ist. Über die Aufgaben der Auslandinformationen in der kommenden Zeit sagte der Leiter der Zentralabteilung für Aufklärung und Erziehung Nguyễn Trọng Nghĩa.
Die Auslandsinformation soll weiterhin ihre Vorreiterrolle entfalten, um dem Land zu helfen, fest in ein neues Zeitalter einzutreten, dem Zeitalter des Aufstiegs des Volkes. Die Aufklärung und Werbung für Vietnam müssen innovativer und kreativer sein und die Errungenschaften der vierten industriellen Revolution effektiv nutzen. Die Auslandsinformation soll dazu dienen, die nationale Position eines selbstständigen, eigenständigen und stolzen Vietnam zu bekräftigen. Die Auslandsinformation soll das Leben der Menschen in den Mittelpunkt stellen und die nationale Stärke als Grundlage nutzen, um die Geschichte Vietnams in einer neuen Ära und einem neuen Zeitalter zu schreiben.
Die Jury des diesjährigen Wettbewerbs für Auslandsinformation hat 10 erste Preise, 20 zweite Preise und 30 dritte Preise vergeben. Südkoreas Präsident Jung Suk-yeol gerät zunehmend unter Druck der Opposition, nachdem er das Kriegsrecht verhängt und es danach aufgehoben hat. Südkoreas Oppositionsparteien haben am Mittwoch einen Antrag auf Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk-yeol gestellt. Demnach könnte der Antrag bereits am Freitag zur Abstimmung gestellt werden. Für eine Amtsenthebung Yoons wäre die Unterstützung von 2/3 der Parlamentsabgeordneten und von mindestens 6 Richtern des Verfassungsgerichts erforderlich. In einem Zusammenhang kamen Premierminister und Vorsitzender der regierenden Volksmachtpartei PPP, Han Duk-soo, und die hochrangigen Beamten des Präsidentenbüros am Mittwochabend zu einer dringenden Sitzung, um dringende Probleme zu lösen. Yoon hatte zuvor für großes Chaos gesorgt, weil er das Kriegsrecht ausgerufen und kurz darauf zurückgenommen hatte. Das Wichtigste noch einmal in Kürze. KPV-Generalsekretär Dolam empfängt Vorstandschef der JBIC. Parlamentspräsident Chen Tengmen führt Gespräch mit dem Präsidenten des japanischen Repräsentantenhauses Nukaga Fukushiro. Verleihung des 10. Preises für Auslandsinformation. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Die neue Leitung der Europäischen Union EU hat am 1. Dezember die neue Amtszeit offiziell begonnen. Den beobachten zufolge müssen die neuen EU-Spitzen innerhalb der kommenden 5 Jahre die größten Herausforderungen der EU lösen, von Sicherheit und Geopolitik bis zur Wirtschaft. Mehr dazu hören Sie in einem Beitrag von Quang Dung, gesprochen von Thuy Hằng.
Das Europäische Parlament hat am 27. November die Nominierungen für die wichtigsten Positionen der EU abgestimmt. Es sind die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der EU-Ratspräsident Antonio Costa und die Hohe Vertreterin für Außenpolitik und Sicherheit der EU, Kaya Kallas. Die neuen EU-Spitzen beginnen ihre Amtszeit am 1. Dezember. Bereits am ersten Tag seiner Amtszeit besuchten der EU-Ratspräsident Antonio Costa und die Hohe Vertreterin für Außenpolitik und Sicherheit der EU, Katja Kallas, die Ukraine und führten ein Gespräch mit Präsident Volodymyr Zelensky. Die beiden EU-Spitzen erklärten das Ziel des Besuches, die Verpflichtung der EU zur Unterstützung der Ukraine zu zeigen. Der Konflikt in diesem Land überschritt 1000 Tage und verursachte verheerende Folgen für die Wirtschaft, für Menschenleben und die Infrastruktur. Ihr Besuch zeigte auch, dass der Konflikt in der Ukraine weiterhin eines der größten Themen der EU in der kommenden Zeit bleibt. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz reiste am 2. Dezember nach Kiew und kündigte weitere Rüstungsgüter mit einem Wert von 650 Millionen Euro für die Ukraine an. Beobachten zufolge ist die Verantwortung für die Ukraine zu einer schwerwiegenden Aufgabe für die EU geworden. Dass Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl siegte, kann dazu führen, dass die Last zur Lösung des Ukraine-Konfliktes auf den Schultern der EU liegt. Zuvor erklärte Trump mehrmals, die Rolle in der Ukraine sofort zu stoppen. Er forderte von der EU, eine größere Rolle im Ukraine-Problem zu übernehmen. Dazu Leslie Villain-Murray, die Direktorin des US- und Amerika-Programms im britischen Forschungsinstitut Chatham House.
The existential concern for Europeans has been what happens to Ukraine.
Eine große Sorge für die Europäische Union sind die Geschehnisse in der Ukraine, die Probleme für die Sicherheit der EU sowie die Verpflichtung der USA gegenüber der Nordatlantischen Allianz NATO. Die Ukraine ist ein Symbol dafür, ob die USA die EU wirklich unterstützen, falls ihr etwas passiert.
Dass Kaya Kallas zur EU-Vertreterin der Außenpolitik und Sicherheit gewählt wurde, zeigt, dass die EU den Druck von Donald Trump beim Ukraine-Problem nicht einfach akzeptiert, so viele beobachten. Kallas hat einen harten Standpunkt gegenüber Russland und unterstützt die Ukraine. Dazu der tschechische Außenminister Jan Lipavský.
I think Europe should play a more robust role.
Ich denke, dass die EU eine stärkere Rolle spielen soll, auch wenn Donald Trump keinen Druck ausübt. Wir müssen uns darauf vorbereiten, denn es gibt auch das Szenario, dass die Ukraine mehr Hilfe von der EU braucht.
Der Ukraine-Konflikt ist nur eine der Herausforderungen für die neuen EU-Spitzen. Auch die Herausforderungen wie Wirtschaftsrezession und Reduzierung der Konkurrenzfähigkeit gegenüber den USA und China sind Sorgen der EU-Spitzen. Im Bericht über die künftige Konkurrenz der EU im September warnte der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi, dass die EU bei der Wirtschaftskonkurrenz mit den USA und China zurückbleibe, besonders in den Bereichen der Spitzentechnologie. Die EU könne ein Opfer in der globalen Wirtschaftskonkurrenz sein. Um dieses Risiko zu vermeiden, schlug der Bericht der EU den Marshallplan 2.0 vor, in dem sie jährlich 800 Milliarden Euro für Technologien, Energien und Verteidigung ausgibt. Es ist aber nicht einfach, die Herausforderungen in Konkurrenz mit den USA unter der Leitung von Donald Trump zu lösen. Die EU-Spitzen sorgen sich derzeit darum, dass Trump die Zölle als Waffe nutzt, um Handelsvorteile vor der Verbündeten zu erlangen, wie die Warnung zur Erhebung von 25% Steuer gegen Mexiko und Kanada, die Trump in der vergangenen Woche ankündigte. Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte Trump Zölle auf Stahl der EU verhängt. Dazu der EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung, Paolo Gentiloni.
Dass die USA zum Subventionismus in der Handelspolitik zurückkommen können große Schäden für die US-Wirtschaft und auch für die europäische Wirtschaft verursachen. Deshalb wird die EU-Kommission mit der neuen US-Regierung beraten, um eine transatlantische Agenda zu fördern und zu gewährleisten, dass internationale Handelskanäle weiterhin offen und sicher sind.
Derzeit vertreten viele EU-Politiker und EU-Mitgliedsländer einen härteren Standpunkt gegenüber Donald Trump. Laut dem deutschen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist der europäische Markt auch sehr wichtig für die USA und die US-Regierung sollte das deutlich wissen. Habeck rief die EU dazu auf, sich zu solidarisieren, falls die USA einen Handelsstreit beginne. Er warnte auch, dass eine zurückhaltende Annäherung in den Beziehungen zu den USA nur der EU selbst schaden würde.
Die Briefkastensendung des deutschsprachigen Programms.
Guten Tag, ich bin Ngoc Nương und freue mich, Sie wieder zu unserer Briefkastensendung begrüßen zu dürfen. In der vergangenen Woche haben wir wieder Briefe und E-Mails von Hörern bekommen. Darunter von Hanje Biener aus Nürnberg, Bernd Seiser aus Ottenau, Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid, Carsten Schönsee aus Nürnberg, Dieter Leupold aus Leipzig, Dieter Filmtes aus Pierbaum. Sie kommen alle aus Deutschland. Und Thomas Kotas aus Katowice in Polen. Aus Kassel in Deutschland würdigte Stefan Lipsius das deutschsprachige Programm der Stimme Vietnams. Er schrieb:
Ich freue mich sehr, dass die Radiostation Die Stimme Vietnams nach wie vor ein inhaltlich so aufschlussreiches und informatives deutschsprachiges Programm redaktionell erstellt und ausstrahlt. Das verdient größte Anerkennung und Respekt. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer redaktionellen Tätigkeit und auch sonst alles Gute und vor allem Gesundheit.
Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre E-Mails und Anregungen. Ihr Feedbacks sind immer für uns großer Ansporn.
Die Briefkastensendung.
Aus Westbengalen in Indien fragte Siddhartha Bhattacharya, ob Vietnam im Oktober den Monat der Aufklärung über Brustkrebs begeht. Wie viele Menschen in Vietnam sterben jährlich an Brustkrebs? Gibt es in Vietnam Programme zur Aufklärung über Brustkrebs? Lieber Bhattacharya, Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Vietnam und in fast allen Ländern weltweit. Laut Statistiken von Global Cancer, gibt es jährlich in Vietnam mehr als 24.000 neue Brustkrebsfälle, was fast 29% der gesamten Krebsfälle bei Frauen ausmacht. Jährlich sterben mehr als 10.000 Menschen in Vietnam an Brustkrebs. Die Todesursache liegt darin, dass die Krankheit zu spät entdeckt wird. Dank Früherkennung und individueller angepasster Behandlungsmethoden ist diese Krankheit in den meisten Fällen heilbar. Je früher der Brustkrebs entdeckt wird, desto höher ist die Heilungsquote und niedriger sind die Behandlungskosten. Obwohl die Aufklärung über Prävention und Bekämpfung von Brustkrebs in der vergangenen Zeit landesweit gefördert wurde, beachten zahlreiche Frauen noch nicht die Vorsorgeuntersuchung für Brustkrebs. Während des vergangenen Monats der Aufklärung über Brustkrebs wurde eine Aufklärungskampagne zur Verbesserung des Bewusstseins der Gemeinschaft über Brustkrebs 2024 durchgeführt. Demnach wurden zahlreiche Aktivitäten für Brustkrebspatientinnen organisiert. Dazu zählten vor allem Foren unter dem Titel »Moderne schöne Frauen bewältigen Schwierigkeiten in Hanoi und in Ho Chi Minh Stadt«. Dabei konnten Brustkrebspatientinnen Informationen über neue Behandlungsmethoden bei Brustkrebs aktualisieren. Außerdem wurde eine Reihe von Programmen, erste Beratungen an Hochschulen und Industriezonen organisiert, um Frauen mit offiziellen Informationen über Brustkrebs zu versorgen. Im vergangenen Oktober wurde eine Vereinbarung zur Umsetzung des Programms Verbesserung des Bewusstseins und Unterstützung für Frauen bei der Prävention und Bekämpfung von Brustkrebs in Vietnam zwischen der Vietnamesischen Frauenunion und der Novartis Vietnam GmbH unterzeichnet. Dieses Programm wird vom Oktober 2024 bis Ende Dezember 2026 umgesetzt. Ziel ist es, die Aufklärung über diese Krankheit zu fördern und die Kenntnisse der Gemeinschaft über Brustkrebs zu verbessern. Demnach werden verschiedene Kommunikationsformen auf sozialen und digitalen Plattformen umgesetzt, um Frauen mit Kenntnissen über die Gesundheitspflege zu versorgen. Damit beachten sie regelmäßige Früherkennungsuntersuchungen und können die Brust selbst abtasten. Außerdem versorgt das Programm Brustkrebspatientinnen mit nützlichen Informationen, damit sie die Therapie einhalten und das Risiko eines erneuten Auftretens von Brustkrebs verhindern können. Die Ereignisse im Monat der Aufklärung über Brustkrebs sind eine große Motivation für Brustkrebspatientinnen.
Die Briefkastensendung.
Liebe Zuhörer, mit Informationen über Aktivitäten zum Monat der Aufklärung über Brustkrebs in Vietnam endet unsere heutige Briefkastensendung.
Falls Sie weitere Fragen haben, senden Sie uns diese zu Deutsche Redaktion Radiosender VOV Bà Triệu Straße 45, E-Mail deutsch-vv@yahoo.com und via Webseite vvworld.vn. Tschüss und bis zum nächsten Mittwoch.
Gefällt mir besonders gut, dass interessante Hörerfragen ausführlich von der Redaktion beantwortet werden.
Die Briefkastensendung ist für mich die Seele des Programms. Denn hier treffen sich Hörer und Sender, um gemeinsam das Programm zu gestalten.
Machen Sie mit und hören Sie die Briefkastensendung am Mittwoch.
Nun kommen die Kultur- und Sportmeldungen.
Das Museum für regionale Spezialitäten Hội An auf der Straße Chien Phu 57 in der Stadt Hội An in der Zentralvietnam ist am Dienstag eingeweiht worden. Das Museum hat eine Fläche von etwa 240 Quadratmetern und repräsentiert vier Hauptthemen, darunter Überblick über die Landprodukte von Hội An, Hội An als Transitpunkt für Gewürze und Landprodukte der Provinz Quảng Nam und Vorstellung einiger typischer regionaler Produkte wie Pfeffer, Arikanus, Zimt, Tee und Aslerholz. Die Themen werden durch knapp 130 Bilder, Dokumenten, Bibliografien und alte Landkarten sowie 178 Gegenstände von hohem kulturellen und historischen Wert dargestellt. Am Donnerstag ist in Ho Chi Minh Stadt die Ausstellung zum Thema Barfuß und standhafte Wille eröffnet worden. Anlass ist der bevorstehende 80. Gründungstag der Vietnamesischen Volksarmee. Organisiert wird die Ausstellung von der Politikabteilung der Militärzone 7 und der Verwaltungsabteilung der Gedenkstätte des Hoa Lo Gefängnisses. Insgesamt 250 Bilder
und Dokumente, die die Härte und Heftigkeit des Krieges und die Beiträge der Generäle zur nationalen Befreiung demonstrieren, werden vorgestellt. Die Ausstellung trägt dazu bei, den nationalen Stolz zu fördern und junge Generationen zu unterstützen, auf dem Weg zum Schutz und Aufbau des Landes entschlossener zu sein. Die Ausstellung dauert bis zum 31. Dezember. Bei der Taekwondo-Weltmeisterschaft 2024 in Hongkong, China, haben die Kämpferin Chiu Dipwen und die Kämpfer Nguyen Tianfeng des vietnamesischen Taekwondo-Teams am Dienstag im U50-Standard-Mixed-Doppel eindrucksvoll gegeneinander angetreten. Im ersten Auftritt erhielt das vietnamesische Paar 9040 Punkte. Im zweiten Auftritt zeigten Chiu Dipwen und Nguyen Tianfeng weiterhin hervorragende Leistungen und erhielten 8980 Punkte und gewannen damit die Goldmedaille. Somit gewann Chiu Dipwen persönlich 2 Goldmedaillen bei diesem Turnier. Am selben Tag gewannen die Kämpferinnen und Kämpfer Nguyen Thị Yibing, Chen Fengyong, Nguyen Thanh Hiền Linh, Nguyễn Ngọc Minh Hy, Chen Đăng Khoa und Hồ Thanh An eine Goldmedaille im Creative Team Wettbewerb für über 70-Jährige. Bis Dienstagabend hat das vietnamesische Taekwondo-Team bei der Taekwondo-Weltmeisterschaft 2024 3 Goldmedaillen und eine Bronzemedaille gewonnen. Der in Brasilien geborene Stürmer von Fußballclub Tepsang Nam Định Nguyễn Xuân Sơn ist von Cheftrainer Kim Sang-sik offiziell in die Liste für die Vorbereitung auf den AFF Cup 2024 aufgenommen. Xuân Sơn gehört zu den 3 Spielern von Tepsang Nam Định, die nach einer Trainingstour in Südkorea hinzugefügt wurden. Die verbleibenden 2 Spieler sind Verteidiger Nguyễn Văn Vi und Stürmer Nguyễn Văn Toàn. Somit hat der brasilianische Stürmer Nguyễn Xuân Sơn die Möglichkeit, der erste eingebürgerte Spieler zu werden, der für die vietnamesische Mannschaft in einem offiziellen Turnier spielt. Zuvor wurden 2 in Brasilien geborene Spieler in die vietnamesische Fußballnationalmannschaft berufen, nämlich Stürmer Huỳnh Kesli und Torwart Phan Văn Santos. Sie nahmen aber nur an wenigen Freundschaftsspielen teil.
Liebe Freunde, das war unsere heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.